BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
Der ein oder andere Kollege und die eine oder andere Kollegin schafft es halt eben nicht, bis zur Rente als Lokführer oder Lokführerin durchzuhalten. Das ist halt leider so. Und wir merken auch, dass viele Kolleginnen und Kollegen halt schon wesentlich früher das Handtuch werfen, weil die Belastungen über die Jahre massiv gestiegen sind.
Hohe Arbeitsbelastung, Schichtarbeit, unzufriedene Fahrgäste. All das gehört dazu, wenn man Lokführer ist. Dirk Flagel hat den Job aber schon als Kind bewundert. Er wohnt in Offenburg, ist Betriebsrat bei der Deutschen Bahn und als Lokführer im Güterverkehr unterwegs. Viele Jahre stand er aber auch in Personenzügen vorne im Führerstand. Im Gespräch mit mir blickt er zurück auf die Bahnstreiks der letzten Monate und erklärt, warum die Streiks dort so verbissen sind. Er erzählt von stressigen Arbeitstagen, Unfällen, aber auch von Glücksmomenten auf den Gleisen. Mein Name ist Lisa Petrich, ich bin Redakteurin bei der Badischen Zeitung. Schön, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen, Herr Flagel.
Ja, auch herzlich willkommen an meiner Seite.
Sie sind ja mit der Bahn angereist, wie Sie mir vorhin erzählt haben. Wie lief das denn?
Ja, eigentlich sehr entspannt, muss man sagen. Der Zug ist halt sehr pünktlich gewesen, Leute, freundliche Personal an Bord, auch nicht überfüllt, was ja nicht unbedingt häufig der Fall ist. Da macht Bahnfahren dann auch wieder mal richtig Spaß.
Sie sind ja schon sehr lange Lokführer, seit 1997. Warum sind Sie denn in den Beruf gegangen?
Ja, es war eigentlich ein richtiger Wunschberuf. Seit Kindesbeinen an, solange ich halt denken kann, war es halt immer von mir ein Wunsch, Lokführer zu werden. Liegt vielleicht auch daran, dass ich in der Nähe der Eisenbahn aufgewachsen bin, in Perleberg, zwischen Hamburg und Berlin, wenn man sich das räumlich vorstellen möchte, damals noch zu DDR-Zeiten, hinter dem Eisernen Vorhang. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch eine reiche Eisenbahnwelt gehabt und ich habe auch Verwandtschaft in einer damaligen Reichsbahn gehabt. Und das hat natürlich auch in mir den Wunsch geweckt, diesen Menschen nachzueifern. Und ich hatte das große Glück, dann im RAW Wittenberge meine Berufstätigkeit zu erlernen. Ich bin gelernter Industriemechaniker und später dann konnte ich im WW Wittenberge den Lokführer in Quereinstiegsausbildung machen. Also ein sehr angenehmes Umfeld. Leider gab es halt zu damaligen Zeit nicht mehr die Arbeitsplätze vor Ort. Es war halt die Zeit, wo man Personal abgebaut hatte. Vor allen Dingen, weil man auch die beiden Staatsunternehmen, die es damals gab, Reichsbahn, Bundesbahn, hat man ja zusammengelegt. Ja, und Offenburg wurde dann meine neue Heimat und ich habe es bis heute nicht bereut.
Und was genau fasziniert Sie an dem Beruf? Was ist daran so spannend?
Ich denke mal, viele sehen halt nur den Lokführer, der da vorne auf der Lok sitzt und von A nach B fährt. Den Hintergrund dieses Berufes, den kennen wenige, ja. Also, dass man dort halt wirklich sehr viel Verantwortung mit sich trägt. Ja, man ist allein auf der Lok vorne drauf. Egal, wo man jetzt arbeitet, ob Regio, Fernverkehr oder Cargo. Ja. Bei Cargo sind es halt die Güter, die hinten drauf sind, ja, die halt auch sehr wertvoll sind, die auch größtenteils sehr gefährlich sind. Wir fahren ja auch Züge mit Gas, mit Sprit, teilweise mit radioaktiven Stoffen. Das wissen viele Leute nicht, wenn sie den Zug an sich vorbeifahren sehen. Ja. Man hat eine riesige Verantwortung für Millionenwerte, die hinten dran sind. Und bei den Personenverkehrszügen ist es halt so, da sitzen Hunderte, wenn nicht sogar bis zu 1000 Menschen hinten drin. Und die möchten sicher an ihr Ziel kommen, natürlich auch pünktlich. Und das ist natürlich eine Verantwortung, die muss man auch wahrnehmen wollen und können. Und wenn man das möchte, dann ist dieser Beruf ein sehr schöner und teilweise herausfordernder Beruf. Aber vor allen Dingen auch, er wird nie langweilig. Das ist eben das Wichtigste. Ein Beruf soll einen auch fordern. Ne? Und Beruf kommt ja von Berufung im Endeffekt. Und für mich war es wirklich eine Berufung.
Wie sieht denn so ein normaler Tag als Lokführer aus? Wann stehen Sie auf? Wann müssen Sie los? Wie sehen die Arbeitszeiten aus?
Ja, das ist wirklich unterschiedlich, gerade weil ich im Güterverkehr arbeite. Ich kenne das aber auch aus dem Personennahverkehr und Fernverkehr. Da ist es ähnlich. Uhrzeiten gibt es eigentlich jede, die man sich denken kann. Von 1 Uhr morgens bis abends um 11 Uhr. Und da muss man sich vorbereiten. Ja, bei den einen Schichten muss man sehr früh ins Bett gehen und vorschlafen. Bei den anderen Schichten muss man es dann halt nach der Schicht machen und muss dann halt schlafen, wo andere Leute zur Arbeit gehen. Das gehört halt mit dazu. Schwierig wird es dann natürlich, wenn man in einem Umfeld lebt, in einem Haus oder vielleicht in einer Wohngemeinschaft, wo das halt dann eben mit den Interessen der Mitbewohner dann halt kollidiert, ja, weil die natürlich auch ein ganz anderes Arbeitsleben haben. Aber mit der Zeit, denke ich mal, gewöhnt man sich sicherlich dran, ist es aber immer ein sehr schwieriges Thema, weil wir auch auf wechselnd arbeiten, also mal um 1 Dienstbeginn bis mittags um 12, dann wieder um nachmittags um 3 Dienstbeginn bis den nächsten Morgen um 2 oder vielleicht sogar auch abends um 10 Dienstbeginn bis nächsten Morgen um 10, das gibt es alles und das 7 Tage die Woche. Also es ist halt schon sehr fordernd, aber man kann sich natürlich auch körperlich wie auch geistig auf die Sache einstellen. Dass es natürlich mit dem Alter dann immer schwieriger wird, ist auch klar. Aber als junger Mensch war das kein Problem.
Hm. Und sie kehren dann aber immer wieder nach Offenburg zurück und fahren auch von dort los. Also sie müssen jetzt nicht noch irgendwo übernachten im Normalfall, oder?
Also das ist auch unterschiedlich. Ich denke mal, bei uns beim Cargo kommt das eher seltener vor. Beim Fernverkehr gibt es das sicherlich häufiger, je nachdem, wo man arbeitet, in welcher Region. Bei Regio ist es halt beim Personennahverkehr eigentlich so, man beginnt dort, wo man aufgehört hat und andersherum. Und dementsprechend ist es halt so, dass man dann schon sagt, man schläft eigentlich immer wieder zu Hause. Es ist aber nicht überall der Fall. Ne? Also es gibt auch Übernachtungsschichten, wo man dann wirklich mal 2 Tage nicht daheim ist. Das gibt es halt schon, ja.
Wie kam es denn dazu, dass Sie jetzt nicht mehr im Personen-, sondern im Güterverkehr fahren?
Nun, ich habe mich ja damals entscheiden dürfen. Ja. Damals, wo die beiden Bahnen zusammengelegt wurden, Reichsbahn und Bundesbahn, hatte man sich entschieden, die Geschäftsfelder, damals war ja noch alles eins, also der Lokführer ist alles gefahren, wenn es das vor Ort gab, hat man dann aufgetrennt und ich habe mich für den Güterverkehr entschieden. Der Grund war einfach, weil beim Güterverkehr natürlich sehr viel umfangreichere Aufgaben zu tätigen waren zum damaligen Zeitpunkt. Wir waren am Borgzugdienst tätig, wir sind andere Strecken gefahren. Wir sind dann auch Sonderverkehre gefahren, Militärverkehr zum Beispiel. Das sind Sachen, die mich halt dann eben dazu gebracht haben, dorthin zu gehen. Beim Regionalverkehr ist es halt so, man fährt halt im Endeffekt immer wieder dieselben Strecken, man hat dieselben Abläufe, man fährt mit denselben Zügen. Das muss man auch wollen und können, ja. Und beim Fernverkehr ist es halt so, man fährt sehr lange Strecken. Ja. Wenn die Kollegen in Karlsruhe aufsteigen und bis Köln hochfahren, wer da schon mal mit dem Auto gefahren ist, ich denke mal, der weiß, was das für Entfernungen sind. Und sowas ist natürlich bei Tempo 300 und schneller ist es sicherlich immer doch ein bisschen anders und belastend. Aber ich denke mal, das muss jeder für sich entscheiden. Und junge Menschen richten sich auch danach, wie die Berufe dann halt für sie gestaltet sind. Und ich sage mal, wer halt gerne schnell fährt, ist beim Fernverkehr aufgehoben. Wer keine Probleme hat, hier im Kilometerrhythmus anzuhalten, der ist auch gerne beim Regio gut aufgehoben. Und wer bei uns halt wirklich die Vielfalt möchte und vielleicht auch ein bisschen die Belastung schätzt, der in dem Schichtdienst, der wird zu uns kommen, zu Cargo. Ne?
Sie sind aber auch schon Personenverkehr gefahren. Können Sie daraus mal ein bisschen erzählen, wie ist es denn, wenn viele Personen im Zug hinten drin sitzen, Sie sind vorne als Lokführer, die Bahn hat vielleicht gerade eine größere Verspätung oder es gibt zu wenig Zugabteile, was man eben so kennt. Was denkt man sich da als Lokführer?
Ja gut, als Lokführer bekommt man, glaube ich, mit noch am wenigsten von der ganzen Situation mit. Ich sehe nur das Technische vorne auf der Lok oder auf den Triebzug vorne auf dem Triebkopf, ja, im Endeffekt, und kommuniziere dann mit meinem Kollegen, der hinten im Zug ist. Und der sagt mir dann halt, so und so sieht's aus. Natürlich, wenn irgendeine Störung ist, hat man natürlich schon einen gewissen Stress, weil man weiß, die Leute wollen ans Ziel. Man möchte natürlich die Züge pünktlich fahren. Das Problem habe ich beim Cargo jetzt nicht unbedingt so. Ja, ich sag mal, klar, es ist auch nicht schön, wenn man liegen bleibt und Probleme hat und eine Störung hat. Aber ich denke mal, da ist es etwas entspannter, ja. Da ist der Zeitdruck nicht so extrem da, wie es in Personennah- und Fernverkehr ist, ja. Das ist halt nun mal so.
Haben Sie sich auch aus dem Grund damals dafür entschieden, vom Personenverkehr wegzugehen in den Cargo?
Vielleicht auch deswegen, weil ich es halt auch damals schon mitbekommen habe, wie es dann wirklich ist, wenn mal nichts funktioniert. Weil man steht dann wirklich mehr oder weniger mit dem Kollegen allein auf weiter Flur. Und muss dann auch den Leuten Rede und Antwort stehen, weil dann schaut man halt doch mal raus, die Leute klopfen an die Tür und dann muss man natürlich auch freundlich sein, man muss natürlich auch einiges einstecken können. Das ist nicht jeder Manns und jeder Fraus Sache heutzutage, ja, das darf man ja auch nicht vergessen, es sind ja sehr viele Frauen auch in diesem Beruf jetzt durchgestartet über die letzten Jahrzehnte, was sehr positiv ist. Und das sind natürlich Sachen, die muss man wollen und muss man können, ja. Und wer halt sagt, okay, ich hätte lieber Ruhe vorne auf meiner Lok, der wird sich sicherlich dann für den Güterverkehr entscheiden.
Was würden Sie denn als Lokführer sagen? Wie sieht für Sie die Arbeitsbelastung aus?
Also wenn man jetzt mal so das Resümee der letzten Jahre und Jahrzehnte sieht, haben natürlich immer die Gewerkschaften versucht, diese Belastung herunterzufahren. Das Problem ist halt immer, wir sind sehr stark abhängig von dem, was draußen auf der Schiene, also auf dem Netz passiert. Ja? Und das Netz hat sich leider über die Jahrzehnte nicht positiv, sondern negativ entwickelt. Ja? Man hat zwar sehr viel investiert, um den Bestand zu erhalten, aber der Ausbau, der fehlt halt überall. Das ist so, wie als wenn man heutzutage sagen würde, man fährt den Verkehr auf noch einer 6-spurigen Autobahn auf einer Landstraße und genauso sieht es auf der Schiene aus. Ja. Und dann ist es halt wirklich so, dass man dann irgendwann eines Tages mal in eine Stresssituation kommt und die mag aus verschiedenen Gründen entstanden sein und die Leute sind dann irgendwann mal an der Grenze ihrer Belastung. Und wir können das nicht heilen, das wissen wir auch alle. Und im Endeffekt ist es ganz besonders schlimm in den Bereichen, wo wir wirklich diesen rollierenden Schicht- und Wechseldienst haben. Ja? Wenn Sie den einen Morgen um 1 anfangen, den nächsten Morgen fangen Sie um 3, dann wieder um 5 an, dann geht es in die Nachtschicht, dann geht es wieder mal eine Früh- oder eine Tagschicht, sodass es passt. Und wenn Sie dann mal eine 5- oder 6-Tage-Woche durchhaben, dann sind sie so fertig, dass sie mit ihrem freien Tag oder ihren zwei freien Tagen, die sie dann bekommen, nicht allzu viel anfangen können. Die brauchen sie wirklich nur noch, um sich zu erholen. Und dann geht es gerade wieder in das Schichtkarussell hinein. Und dann wird es natürlich für jeden Einzelnen schwierig. Das ist für jemanden, der außenstehend ist und das nicht kennt, extrem schwer einzuschätzen, wie belastend das ist. Wir sind doch, glaube ich, einer der höchstbelasteten Berufsgruppen, was auch Berufskrankheiten betrifft. Ja, viele leiden unter Bluthochdruck. Ja, viele haben auch Probleme mit dem Herzen, ja, unregelmäßigen Schlaf und so weiter und so fort. Und das sollte man halt zukünftig bedenken, wenn man halt wirklich sagt, okay, wir wollen uns zukünftig besser aufstellen, dass man in der Richtung halt schaut, von Arbeitgeberseite auch, wie kann ich den Kollegen dort und Kolleginnen entgegenkommen? Wie kann ich das ihnen ermöglichen, sich längere Erholzeiten dort zu gönnen, damit halt diese Kollegen auch gesund irgendwann mal in Rente gehen können? Das ist ja das nächste Thema, ja.
Also schon ein sehr harter Job, oder?
Ja, von der körperlichen Arbeit her nicht, weil wir sind natürlich nicht im Handwerk tätig. Ja, ich stehe nicht jeden Tag an der Drehmaschine, am Amboss oder auf dem Bau. Aber es ist natürlich für den Körper eine extreme Belastung und deswegen werden wir auch in regelmäßigen Zyklen zu unserem Betriebsarzt geschickt, der uns durchcheckt und da werden die Blutwerte gemessen, da wird geschaut, ob man noch soweit okay ist. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann sollte man vielleicht auch mal bei der Bahn schauen. Das ist bei uns der große Vorteil, weil wir einen riesigen Arbeitsmarkt haben intern bei der Bahn, dass man sich beruflich verändert. Die Möglichkeiten gibt es, die nutzen auch die Kollegen und es ist natürlich auch eine Chance, ja, um halt vielleicht auch zu sagen, hey, für die nächsten 10 Jahre mache ich halt administrative Tätigkeiten, bin im Büro. Vielleicht werde ich mich auch weiter, werde dann Dienstvorgesetzter, ein Gruppenleiter, vielleicht sogar noch mehr. Ja, die Möglichkeiten bestehen bei uns und wir sind auch hinterher, wenn wir sehen, dass es bei Kollegen aus dem gesundheitlichen Aspekt nicht mehr klappt, diese Menschen dann halt auch woanders unterzubringen und ihnen diese Hilfeleistung zu geben. Der eine oder andere Kollege und die eine oder andere Kollegin schafft es halt eben nicht, bis zur Rente als Lokführer oder Lokführerin durchzuhalten. Das ist halt leider so. Und wir merken auch, dass viele Kolleginnen und Kollegen halt schon wesentlich früher das Handtuch werfen, weil die Belastungen über die Jahre massiv gestiegen sind.
Kurz zum Hintergrund. Viele Lokführerinnen und Lokführer haben in den vergangenen Wochen und Monaten für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. Auch ganz aktuell stehen wieder einige Bahnen still, beispielsweise bei der VAG in Freiburg. Aber wer bestreikt da eigentlich was? Das ist nicht ganz einfach. Es sind nämlich unterschiedliche Gewerkschaften, die Tarifverträge für unterschiedliche Betriebe aushandeln. Wenn diese Podcast-Folge erscheint, bestreikt beispielsweise gerade die Gewerkschaft Verdi den kommunalen Nahverkehr. Das betrifft etwa Straßenbahnen und Busse der VAG in Freiburg. Zu den Streiks im Nah- und Fernverkehr bei der Deutschen Bahn, die sich durch die letzten Monate gezogen haben, hat die Gewerkschaft der deutschen Lokführer, kurz GDL, aufgerufen. Deren kurzfristige Streiks haben Fahrgäste in Atem gehalten. Inzwischen haben Bahn und GDL einen Kompromiss gefunden. Einer der wichtigsten Punkte: bis 2029 soll die wöchentliche Regelarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden gesenkt werden, bei vollem Lohnausgleich. Wer will, kann aber trotzdem noch mehr arbeiten und bekommt dann entsprechend auch noch mehr Lohn. Diese Einigung beschreibt der Personalvorstand der Deutschen Bahn, Martin Seiler, so.
Wir haben mit der GDL nach langer und harter Auseinandersetzung einen intelligenten Kompromiss gefunden. Für die Deutsche Bahn ist dieser Abschluss insofern ganz wichtig, weil wir auf der einen Seite die notwendige Flexibilität, aber auch die Teilhabe für die Mitarbeitenden haben, um unsere Transformation zu gestalten.
Der Tarifvertrag der GDL gilt aber nicht für alle Mitarbeitenden der Bahn. Denn bei der Bahn gibt es nicht nur eine Gewerkschaft, sondern zwei. Neben der GDL ist da noch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Bei der ist auch Dirk Flagge Mitglied. Und deren Tarifvertrag läuft noch bis zum Frühjahr 2025. Auf den ganzen Bahnkonzern gesehen ist die EVG die mitgliederstärkere Gewerkschaft und hat dadurch eigentlich auch mehr zu sagen. Bei der Bahn ist das allerdings ein bisschen komplizierter. Der Konzern ist nämlich in mehrere kleinere Betriebe unterteilt. Bei den meisten ist auch hier die EVG die größere Gewerkschaft, bei manchen aber auch die GDL. In den jeweiligen Unterbetrieben darf dann nur die mitgliederstärkere Gewerkschaft den Tarifvertrag aushandeln. Der gilt dann für alle Mitarbeitenden dieses Unterbetriebs, egal in welcher Gewerkschaft sie sind. Stichwort Tarifeinheitsgesetz. Deshalb ringen bei der Bahn zwei Gewerkschaften um den besten Tarifvertrag und um Mitglieder. Experten sagen, durch diese Konkurrenz der beiden Gewerkschaften würden die Streiks immer härter. Herr Flagge, wir haben jetzt viel über Arbeitsbelastung gesprochen. Die GDL hat vor kurzem die 35-Stunden-Woche bei der Bahn durchgeboxt. Wie sehr könnte das denn helfen, um diese Belastung zu senken?
Ja gut, das ist halt immer so eine Sache. Ja. Ich sehe eigentlich eher die Problematik in diesen rollierenden Schicht- und Wechseldienst. Ja. Also viele Nachtstunden, viele Frühstunden, der dauernde Wechsel. Wenn man das mal vernünftig in eine Reihe kriegen würde, um das halt dort runterzuschrauben, dann würde es, glaube ich, mehr bringen, wie eine Stunde weniger arbeiten pro Woche oder zwei oder drei. Man muss allerdings auch sagen, man hat über die Jahre auch viel dafür getan, dass eben die Belastungen zumindest teilweise ausgeglichen werden können, ja, indem man Arbeitswahlmodelle eingeführt hat, ja. Ich würde aber prinzipiell sagen, eine 35-Stunden-Woche bringt nichts, wenn man halt eben die Dienstpläne nicht anpasst und halt dort die Belastung absenkt. Weil am Ende des Tages wird der Kollege oder die Kollegin immer noch genauso fertig sein. Ja, dann schlafe ich halt eine Stunde länger oder zwei oder habe eine Stunde länger oder zwei Zeit. Deswegen, vor Jahren haben wir das mal angefangen, haben gesagt, okay, wir möchten planbare Freizeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was machen wir dann halt? Und da wurde dann halt vorgeschlagen, wie wäre es denn, wenn wir den Mitarbeitern einfach mal mehr Urlaub geben? Ja. Und dann sind wir an die Bahn reingetreten, in die Tarifverhandlung damals mit der EVG, der Mitglied ich auch bin, und haben gesagt, mein lieber Arbeitgeber, wir hätten ganz gerne 6 Tage mehr Urlaub als Wahlmodell. Und viele haben sich für dieses Urlaubswahlmodell entschieden. Sie verzichten auch einen Teil auf einen Teil von ihrem Entgelt dafür, aber dafür haben sie halt 6 Tage frei. Und das ist natürlich ein Zeitfenster, was ich super nutzen kann, um mich zu erholen, ja, um auch mal private Dinge zu erledigen oder vielleicht einen kleinen Kurzurlaub zu machen. Und ich kann ihn in die Urlaubsplanung einfließen lassen. Und wenn ich jetzt mal sehe, wie viel Urlaub ich jetzt im Jahr habe, ja, dann kriegen manche große Augen, wenn ich ihnen das erzähle, ja. Wir haben bei uns nach 10 Jahren Betriebszugehörigkeit 30 Tage Urlaub. Und dann kommen nochmal 12 Tage Urlaub dazu, und dann sind wir schon bei 42. Und für die Kollegen im Schicht- und Wechseldienst bekommen sie dann halt, wenn sie nochmal 80 Stunden gearbeitet haben, nochmal einen zusätzlichen Urlaubstag obendrauf. Also wir haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Jahr zwischen 5 und 7 Nachturlaubstage nochmal obendrauf bekommen. Das heißt, da sind wir zwischen 45 und 47 Urlaubstage im Jahr. Ich denke mal, teilweise können wir sogar bis zu 50 hochgehen. Ich kenne auch einige Kollegen, die sind da sehr heftig immer am Nachtarbeiten. Das hilft schon, denke ich. Aber wie gesagt, solange man halt dieses Dienstsystem nicht ändert, indem man halt sagt, okay, wir müssen die Schichtmodelle ändern, wir müssen halt schauen, dass die Kollegen halt den Rhythmus haben, ja, um ihnen halt diesen Schwung zu geben, auch den Körper, dass er sich erholt, auch zwischen den Schichten, solange wird da nichts helfen. Und da hilft auch eine 35-Stunden-Woche meiner Meinung nach nicht das, was man sich davon verspricht. Ja.
Wie viel Urlaub haben Sie letztes Jahr genommen?
Ich habe letztes Jahr, 47 Tage gehabt.
Nicht schlecht. Schauen wir nochmal auf die Situation mit den Gewerkschaften. Jetzt haben wahrscheinlich vor kurzem viele Leute entspannt aufgeatmet, als sie gehört haben, dass die Tarifverhandlungen zwischen GDL und Bahn endlich erstmal vorbei sind. Sie haben das ja auch verfolgt, aber aus anderer Sicht, weil Sie nicht bei der GDL sind, sondern bei der EVG. Warum haben Sie sich für diese Gewerkschaft entschieden?
Oh, das reicht weit zurück. Ich bin ja damals 1993 in die Ausbildung zum Industriemechaniker gegangen. Und da war es halt auch noch so gewesen, dass eben die damalige GDED, das war die Vorläuferorganisation der jetzigen EVG, da ist immer Verkehrsgewerkschaft, dort präsent war und auch für die Leute zuständig war. Da bin ich in die Gewerkschaft reingegangen, weil ich denke mal, auch durch meine Sozialisierung war ich halt immer auch darauf gebrieft, dass es wichtig ist, nicht nur für sich einzustehen, sondern auch für andere Menschen. Und eine Gewerkschaft ist das halt auch, ja. Und mir war früh klar, wenn ich natürlich auch etwas möchte, dass, sagen wir mal, ich möchte mehr Lohn haben, mehr Freizeit haben und viele andere Dinge, dass ich dann jemanden brauche, der für mich kämpft. Und eine Gewerkschaft ist eine Gemeinschaft, die das halt dann dementsprechend machen kann. Zum damaligen Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass es eine GDL gab, muss ich wohl ganz ehrlich sagen, weil die GDL war nur bei den Lokführern aktiv. Ich habe sie erst dann kennengelernt, das war 1997, wo ich dann nach Offenburg gekommen bin. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da meine Gewerkschaft auch viel für mich getan hat, bin ich ihr treu geblieben. Ja. Und ich denke auch, dass ich mit vielen Dingen, die in der GDL laufen, nicht so d'accord bin wie vielleicht der ein oder andere, der schon seit Anfang an in der Gewerkschaft ist. Ja. Man sieht viele Dinge anders. Das sind halt so Sachen, die halt auch ganz klar für die EVG dann damals gesprochen haben und auch heute noch sprechen.
Was haben Sie sich denn bei den Tarifverhandlungen, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Wie haben Sie darauf geblickt?
Ja, es ist halt schon sehr merkwürdig gelaufen, ja. Also die Tarifverhandlungen an für sich, weil man leitet ja immer das ab, was bei uns gelaufen ist, ja. Dass der Arbeitgeber damals ja kein Angebot abgegeben hat, nur Forderungen gestellt hat, und das war bei der GDL eigentlich komplett anders. Ja, man hat ihnen halt de facto unseren Abschluss, den wir gemacht haben, in Teilen, nicht in Gänze, sagen wir mal, als Verhandlungsergebnis vorgelegt und hat gesagt, hier, das wäre die Verhandlungsbasis für uns. Und die GDL war damals auf der Schiene, nee, möchten wir nicht. Wir haben halt eben die 35-Stunden-Woche im Visier und. Das waren halt die Forderungen. Und dann war ich dann schon sehr erstaunt, dass man sehr frühzeitig die Abstimmung durchgeführt hat und in Arbeitskampfmaßnahmen gegangen ist. Aber das ist natürlich das Recht jeder Gewerkschaft. Sie muss selber entscheiden, wie sie diese Verhandlung führt, wann sie in den Arbeitskampf geht oder nicht, mit welchen Folgen. Damit muss sie dann auch leben. Ich sage mal so, ich bin natürlich dann noch neutral und stehe daneben und die Leute können natürlich ihre Sachen machen. Aber es ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, wenn die anderen Mitarbeitenden daneben stehen und dann natürlich auch sagen, ja, hey, ich muss jetzt hier arbeiten und der Kollege streikt. Ja. Andersrum war es natürlich bei unserem Arbeitskampf genauso. Also ich sage mal, man muss da mal so ein bisschen Abstand gewinnen. Man schaut halt zu, man nimmt auf, was dort dann halt dementsprechend gesprochen und gesagt wird. Ja, es ist halt ein Nebeneinander. Leider kein Miteinander, das muss man halt auch sagen. Ja. Die Gewerkschaften sind sich nicht unbedingt, um es mal vorsichtig auszudrücken, grün. Ja, das ist halt nun mal so, aber das ist auch der Konkurrenzsituation geschuldet. Wir sind bei 18 GDL-Betrieben, wo halt natürlich der Tarifvertrag Anwendung findet. Und über 300 sind es halt bei der EVG. Und da sieht man auch schon mal das Kräfteverhältnis, was dort vorhanden ist. Ne? Aber ich denke auch im Großen und Ganzen unterscheiden sich die Tarifverträge nur in einigen Nuancen. Ja? Also Thema Arbeitszeit, das ist jetzt bei der GDL massiv nach vorne geprescht worden. Allerdings muss man sich das mal anschauen, wie das sich wirklich in der Realität auswirkt. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Und die Gewerkschaften versuchen natürlich schon, das Optimum rauszuholen. Aber wir müssen natürlich auch immer eins sehen, unserem Unternehmen gibt es ja nicht gerade super. Ja, und wenn man halt nicht viel Geld hat zum Verteilen, dann wird es halt irgendwann schwierig, alle Wünsche zu erfüllen. Und das haben beide Gewerkschaften halt auch lernen müssen, dass man halt nicht immer das Optimum rausholen kann. Und das ist auch bei der GDL eingetreten. Aber für die Kollegen bei uns vor Ort heißt es natürlich auch, sie müssen warten, was die nächsten Tarifverhandlungen im nächsten Jahr dann bei der EVG wiederbringen. Und die EVG wird natürlich auch auf die Tarifverhandlungen der GDL reagieren müssen. Das ist halt nun mal immer so.
Das heißt, jetzt für den Moment denkt man ja, okay, die Streiks sind erstmal vorbei. Es wird erstmal nicht mehr gestreikt, aber es würde weitergehen, wenn die EVG neue Tarifverhandlungen macht und auch beschließt, in den Arbeitskampf zu gehen, oder?
Ja, das ist halt auch immer eine Frage, wie der Arbeitgeber mit der Gewerkschaft, die verhandelt und in dem Fall, wer es jetzt die EVG umgeht. Ja, wir haben es bei den letzten Tarifverhandlungen leider gemerkt, dass dieser, sagen wir mal, relativ vernünftige Ton, den man ja zur damaligen Zeit, also bevor die letzten Tarifverhandlungen waren, an den Tag gelegt hatte, diese Sozialpartnerschaft, die wir auch gepflegt haben, wo wir auch gesagt haben, wir haben uns damals an Bündnis für die Bahn ja auch beteiligt und haben auf Geld verzichtet, dass man das ausgenutzt hat und dann halt gesagt hat, okay, an unsere Abmachung vom Frühjahr, da erinnern wir uns gar nicht. Und das hat das Bettuch zerschnitten zwischen der Bahn und der EVG. Und wir merken auch heute, dass dort leider nicht mehr viel da ist, dass man halt wirklich strikt nach Zahlen geht, die werden irgendwo vorgegeben durch irgendwelche Beratungsfirmen und am Ende des Tages leiden alle Mitarbeitenden drunter. Also ich denke mal, es werden harte Tarifverhandlungen werden, davon können wir ausgehen, es werden sicherlich auch keine kurzen Tarifverhandlungen werden, also da braucht man leider keine Hoffnung dazu haben und es wird höchstwahrscheinlich ohne Arbeitskampfmaßnahmen auch nicht gehen. Inwieweit das notwendig ist, entscheidet im Endeffekt die Gewerkschaft und der Arbeitgeber beeinflusst, wie lange sie dauern und ob sie überhaupt kommen. Wenn man merkt, der Arbeitgeber zeigt dann die kalte Schulter, dann muss man reagieren. Und das kann durchaus dann ein Warnstreik sein, der absolut ja auch legitim ist. Und wenn man dann merkt, dass es immer noch nicht geht, dann kommt halt ein zweiter und ein dritter. Und irgendwann ist mal das Maß der Dinge erfüllt, sodass man in die Abstimmung gehen muss, um dann halt den Arbeitgeber das Schwert auf die Brust zu legen, unbefristeter Arbeitskampf, was keiner möchte. Wenn er das aber dann halt provoziert, muss er auch mit den Folgen leben. Das ist halt dann immer schade, wenn die Menschen da draußen darunter leiden und auch die Wirtschaft, weil für die ist es ja auch nicht einfach. Es ist ja nicht nur bei der Bahn so, dass gestreikt wird. Also ich sag mal, man nimmt es immer so ein bisschen stärker bei der Bahn wahr wie woanders. Ja, wenn man irgendwo bei der IG Metall streikt, das kriegt man unmittelbar ja so nicht mit. Aber bei uns kriegt man es mit, weil da fährt kein Zug mehr. So sieht es halt aus. Ne? Mhm. Ja, es ist halt so.
Bei vielen Fahrgästen ist das Verständnis für die Streiks inzwischen sehr gering. Deshalb gibt es auch viele Instanzen, die sich für die Interessen der Fahrgäste einsetzen. Beispielsweise gibt es da einen sogenannten Qualitätsanwalt, der nur dafür da ist, die Qualität der Bahn zu überprüfen. Das ist seit 2023 Matthias Lieb. Seine Stelle wurde im Auftrag des Ministeriums für Verkehr bei der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg geschaffen. Er sagt,
es ist halt auch das Problem, dass bei solchen Streiks eben weniger der Arbeitgeber als mehr die Öffentlichkeit, die Fahrgäste betroffen sind. Und das macht solche Art von Streiks natürlich sehr schwierig. Wenngleich man natürlich ein gewisses Verständnis für die Forderungen der Lokführer, ist nicht im Detail, aber zumindest vom Prinzip her, haben kann. In den letzten Jahren wurde natürlich das Fahrplanangebot erweitert, insbesondere abends und am Wochenende. Das heißt, Lokführer sind viel mehr dazu gezwungen, Schichten zu fahren in der Nacht, am Wochenende, weil wir natürlich als Fahrgäste ja auch gerade da unterwegs sein möchten und da Verbindungen haben wollen. Das wurde ausgebaut, bedeutet aber umgekehrt eben, dass das Personal dafür natürlich auch da sein muss und dann natürlich diese unangenehmen Schichtzeiten nachts und am Wochenende dann auch bereitstehen muss.
Herr Flacke, wie weit würden Sie denn gehen mit Streiks?
Hängt immer davon ab, wie der Arbeitgeber halt dann dementsprechend mit seinen Angeboten ist. Also ich sag mal, wenn ich von der Gewerkschaft zum Streik aufgerufen werde und als Mitglied bin ich natürlich da voll mit im Boot, dann wird an dem Streik so lange teilgenommen, bis das Ergebnis erzielt wurde oder bis es eine Einigung gibt. Ja, das kann natürlich sehr hart und sehr lang werden. Das kann natürlich auch für das Mitglied teuer werden, weil wir natürlich auch in gewissem Maße erst einmal die Sache vorfinanzieren, weil wir halt sagen, okay, wir verzichten erstmal auf Gehalt. Nur beim unbefristeten Streik gibt es ja Streikgeld, was aber nicht dem vollen Umfang des Gehaltes entspricht. Ja. Und das muss man sich dann natürlich auch ganz klar überlegen. Aber natürlich ist es wichtig, dass sich so viel wie möglich beteiligen, sonst kann man die Forderung nicht durchsetzen.
Die letzten Monate gab es ja auch immer wieder unangekündigte Streiks. Viele Fahrgäste hatten dafür dann irgendwann auch kein Verständnis mehr. Haben Sie denn wiederum Verständnis für die Fahrgäste, die das teilweise ja sehr kritisch sehen?
Ja klar, sicherlich. Aber ich glaube, die Fahrgäste oder die Menschen, die das kritisch sehen, sollten sich selbst mal hinterfragen. Ja? Jeder von uns hat ja einen Job und jeder möchte natürlich in diesem Job und Beruf, möchte er natürlich auch ein gewisses Entgelt verdienen. Er möchte gewisse Sozialleistungen vom Arbeitgeber. Ja? Die wären nie erreicht worden, wenn Gewerkschaften, starke Gewerkschaften, nicht für sie verhandelt hätten und dann natürlich diese Ergebnisse erreicht hätten. Und diese erreicht man leider Gottes auch in der heutigen Zeit nur mit Arbeitskämpfen. Ich kenne kaum eine Verhandlung, die wirklich ohne Arbeitskämpfe auskommt. Es sei denn natürlich, der Arbeitgeber kann sich so einen Arbeitskampf nicht leisten. Das gibt es halt natürlich auch. Ne? Aber im Grunde genommen ist es halt so, wenn die Bereitschaft auf beiden Seiten da ist, einen guten Kompromiss zu erwirken, der auf beiden Seiten hilft, weil wir haben ja doch den Fachkräftemangel. Ja, da sollte man natürlich auch einen Blick drauf werfen. Dann denke ich, kann man auch Arbeitskämpfe vermeiden. Aber am Ende des Tages sollte jeder wissen, wenn wir gute Tarifergebnisse erzielen, dann wird es auch auf die Tarifergebnisse in den anderen Bereichen abfärben. Und das hat es ja bei uns auch getan. Wenn wir uns mal den öffentlichen Dienst betrachten und so weiter und so fort, die Forderungen waren ähnlich, teilweise sogar höher wie bei uns. Und die Abschlüsse waren ebenfalls ähnlich. Also ich denke mal, so schlecht ist es am Ende des Tages dann auch nicht gelaufen.
Durch die vielen Streiks hat das Image der Bahn allerdings deutlich gelitten. Das beschreibt auch Joachim Barth. Er ist Landesvorsitzender beim Fahrgastverband Pro Bahn.
Auch wenn die Streiks jetzt glücklicherweise vorbei sind, heißt das natürlich noch lange nicht, dass der Zugverkehr reibungslos läuft, sondern dann haben wir die ganzen Probleme, die wir auch vorher schon hatten. Insgesamt ist in den letzten Jahren einfach die Zuverlässigkeit des Eisenbahnverkehrs deutlich gesunken. Speziell im Freiburger Raum haben wir ja noch ein ganz spezielles Problem auf der Breisgau-S-Bahn, wo schon bei den Planungen Fehlern gemacht worden sind und der Streckenausbau nicht so gemacht wurde, wie er nötig gewesen wäre, um vernünftig fahren zu können. Und dann haben wir Fahrzeuge, die schneller kaputt gehen, als sie repariert werden können, um etwas salopp zu sagen. Das sind sehr viele verschiedene Ursachen, die dann zusammenwirken und einfach ein katastrophales Bild geben.
Allerdings sollte nicht nur die Bahn ihre Hausaufgaben erledigen. Wenn es nach dem Landesfahrgastbeirat Baden-Württemberg geht, sind nämlich bei den Herausforderungen rund um die Bahn auch das Land und die Bundesregierung in der Verantwortung. Pro-Bahn-Vorstand Uwe Evens nennt vor allem Probleme bei der Finanzierung.
Wir rechnen damit, dass das Land Baden-Württemberg in den nächsten Jahren gezwungen sein wird, Leistungen abzubestellen, da die Finanzierung der vielen Bahnkilometer einfach nicht gesichert ist. Hier ist auch die Bundesregierung gefordert, um ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen. Ich bin dankbar dafür, dass die Fahrgäste die Bahn trotzdem noch reichlich nutzen. Die Menschen fahren immer noch gerne mit der Bahn. Sie möchten nur bitte zuverlässige Fahrpläne, ausreichend Kapazitäten in den Zügen und gerne auch mal eine funktionierende Toilette.
An der Stelle ein kleiner Hinweis. Im weiteren Gespräch mit Dirk Flagge geht es in der nächsten Antwort unter anderem um Gewalt, tödliche Unfälle und Suizid. Wer diese Themen überspringen möchte, kann an dieser Stelle vorspulen bis zur Minute 35. Jetzt sind Tarifverhandlungen und Streiks ja nicht die einzige Baustelle der Bahn, die es gerade gibt. Es kommt immer wieder zu Zugausfällen, Verspätungen, volle Züge. Da kann wahrscheinlich jeder so seine kleine Geschichte erzählen. Umso mehr freut man sich natürlich, wenn die Bahn mal pünktlich kommt. Ja. Aber bekommen Sie denn den Unmut der Fahrgäste dann auch ab, beziehungsweise bekommen Sie von Kolleginnen und Kollegen, die noch mit Personenzügen unterwegs sind, mit, wie groß der Unmut der Fahrgäste ist?
Ja, also ich erlebe es ja auch live. Ich bin ja sehr viel privat, aber auch dienstlich unterwegs mit der Bahn und man erlebt dann schon in gewissen Fällen, dass es dort Reisende oder Kunden in dem Fall gibt, die da sehr ungehalten darauf reagieren. Da muss man die Leute halt natürlich aufklären und ein bisschen mitnehmen und sagen, Freunde, das Zugbegleitpersonal ist jetzt nicht hier dein Prellbock, ja, und der Zugführer oder auch der Lokführer von auf der Lok ist nicht derjenige, welcher, an den du dich jetzt reiben kannst. Die können am wenigsten dafür, ja. Der Adressat liegt ganz woanders und das ist zum einen die Politik, die uns ja über Jahrzehnte unterfinanziert hat und auch die ganzen Verkehrsminister, die haben das Desaster eigentlich mitverschuldet und die Vorstände der Bahn haben das fleißig dann mitgemacht und am Ende des Tages ist es halt so, die Leidtragenden sind immer die Leute vor, die wirklich alles tun, was möglich ist, ja, um den Laden, möchte ich es mal so sagen, am Laufen zu halten, ja. Und es ist auch leider so, das muss man in den letzten Jahren sagen, gerade im Personenfernverkehr, aber Nahverkehr ist die Gewaltspirale massiv nach oben gegangen. Tätliche Angriffe gegen diese Zugbegleitpersonale, Zugschaffner, Zugbegleiterinnen, aber auch natürlich Bordbistropersonale und so weiter und so fort sind gestiegen. Bis hin zu Messerattacken gab es schon alles, ja. Und diese Menschen, von denen habe ich Hochachtung, dass sie jeden Tag diesen Stress, der da auch entsteht, aushalten. Weil ich glaube, man kann es nie hundertprozentig da auf der Arbeit lassen, man nimmt es auch mit heim und da leidet natürlich nicht nur die Person drunter, sondern auch die Familie. Und am Ende des Tages ist es halt auch so, der Beruf ist auch vom Großen und Ganzen sehr anspruchsvoll, weil es passieren natürlich auch tagtäglich Unfälle. Ja, es springen Leute vor den Zug, ja, und die Personenunfälle, die wir dort haben, sehr starke traumatische, belastende Ereignisse, davon hatte ich auch schon einige. Und das kann Menschen auch ganz massiv dann verändern, ja. Und es ist halt schon schwierig. Der Beruf ist wirklich dann in der Beziehung sehr herausfordernd. Und wenn man dann so Nachrichten dann hört, es gab vor Jahren einen sehr prominenten Fall, bei Hannover, glaube ich, war es, wo dann ein ehemaliger Fußballstar da von den Zug gehopst ist, weil er halt Probleme hatte, psychische Probleme hatte, was sehr tragisch ist für diese Person, was ich aber dann auch in der Berichterstattung auch sehr schade fand, dass man halt auch nicht darauf hingewiesen hat, dass die Person, die vorne auf dem Führerstand saß und dies miterleben musste, eben auch einen sehr großen physischen Schaden davon getragen hat. Ja, er wurde auch verletzt, er wollte das nicht sehen, er wollte den Menschen nicht tot fahren. Das sind so Sachen, da ist es manchmal sehr schwierig, dann halt auch gerne wieder zur Arbeit zu kommen. Und ich habe Kollegen erlebt, die werden fast daran zerbrochen und das ist halt dann schon schwer. Ja.
Sie müssen darauf nicht antworten, aber Sie meinten gerade, dass Sie auch schon ein paar traumatische Erlebnisse hatten. Haben Sie denn selbst auch schon mal so einen Personenunfall miterleben müssen?
Ja, schon mehrfach. Also ich denke mal, in einem Lokführerleben ist es halt leider nicht zu vermeiden. Manche haben Glück, da passiert nie was. Aber gerade hier die Strecke Richtung Süden ist da sehr stark belastet. Und ich glaube, wir können froh sein über jeden, der das heil übersteht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, der es nie hat. Weil man kann es nicht vermeiden. Wir sind auf Schienen unterwegs. Menschen kürzen gerne die Fußwege ab, gehen dann rüber. Ja, manche spielen auf den Gleisen. Andere, wie gesagt, die machen, wählen ihr Freitod. Das ist halt leider auch, das gehört auch mit dazu. Ja, es ist manchmal nicht so einfach. Es ist halt leider so. Manche zerbrechen daran, wie gesagt. Andere, wie stecken das weg? Ich hatte Glück in meinem Leben. Mich hat es nicht so beeinflusst. Aber es kann natürlich jederzeit auch anders kommen. Man weiß es nie. Ne? Ja.
Und wie machen Sie das, dass Sie daran nicht zerbrechen?
Ja, es ist schwer zu sagen. Ja, man beschäftigt sich schon mit dem Thema, aber irgendwann muss man da auch mal einen Haken dran machen. Man kann sich psychologische Hilfe holen, das konnte ich auch, das bietet uns die Bahn an. Wir haben natürlich auch Betreuer. Wir können in der Zeit, die wir dort brauchen, wir haben krank geschrieben, können natürlich dann dementsprechend uns dort helfen lassen. Das sollte man auch annehmen. Und vor allen Dingen wichtig ist halt, man muss auch immer sich selber sagen, dass man halt nicht schuld an der ganzen Sache ist, sondern da ist eine Person, die hat das verursacht, aus welchen Gründen auch immer, ob es jetzt unbeabsichtigt war oder ob es wirklich beabsichtigt war. Und ja, es ist halt eben, gehört zum Beruf mit dazu. Und dementsprechend, sage ich mal, muss man sich da auch darauf einstellen, dass das passieren kann. Man sollte sich aber keinen Kopf machen, dass es passieren kann. Das ist so, als wenn ich über die Straße gehe und Angst haben muss, dass ich jetzt vom Auto überfahren werde. Ja, also dann braucht man nicht mehr über die Straße gehen.
Sie haben eingangs erzählt, warum Lokführer Ihr großer Berufswunsch ist, was Sie sich so darunter auch vorstellen, warum Sie den Job so lieben. Jetzt haben wir viel über Probleme geredet, über Arbeitsbelastung, ja, über dramatische Ereignisse, die einem als Lokführer passieren können. Würden Sie trotzdem sich wieder für diesen Job entscheiden, wenn Sie sich jetzt nochmal ganz neu dafür entscheiden könnten?
Ich denke mal, da kann ich mit einem klaren Ja antworten, weil ich sag mal, an der Situation selber ist ja der Beruf nicht schuld. Ja? Also, dass da draußen das nicht so vernünftig läuft, dass die Infrastruktur nicht so in Ordnung ist, dass halt die Fahrzeugtechnik teilweise störbehaftet ist oder so weiter. Das sind halt Dinge, mit denen muss man umgehen. Das ist ja in jedem Beruf so, wenn etwas nicht funktioniert, muss man in der Lage sein, wenn es im eigenen Ermessen ist, dann halt eben die Störung zu beheben, zu schauen, dass es gut läuft und sich einbringen. Das gehört zu jedem Beruf dazu. Und was halt interessant ist, es ist halt über die Jahre immer moderner geworden. Wir sind ja digitalisiert worden, man bekommt mehr Aufgaben dazu. Man fährt ins Ausland, so wie wir es jetzt machen. Wir haben Kollegen, die fahren nach Frankreich, lernen Sprachen. Die Vielfalt wird dann größer, natürlich auch die Belastung ein bisschen auf der einen Seite, aber wie gesagt, nicht jeden Tag das Gleiche machen. Das ist halt das Schöne an der Sache. Und von daher würde ich es immer wieder gerne machen. Ich bin ab und zu auch noch im Rangierdienst tätig und es ist halt schön, dann auch mit Mitarbeitenden zusammenzuarbeiten und einfach meinem Team was zu erreichen. Und am Ende des Tages sieht man dann, was man geschafft und geleistet hat und kann sagen, hey, heute ist gut gelaufen. Heute hat man wieder was erreicht und das war meine Arbeit für heute und dann kann man zufrieden nach Hause gehen. Und ich denke mal, das ist auch das, was in jedem Beruf wichtig ist, dass man am Ende des Tages sagen kann, hey, ich habe wieder was erreicht und es war ein schöner Tag. Und dann kann man auch die Tage, wo es nicht mehr so gut läuft, sicherlich ein bisschen besser verkraften.
Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben, wie der Arbeitsalltag als Lokführer denn so aussieht, was man alles zu sehen und zu tun bekommt. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren, war sehr interessant.
Ja, danke auch und alles Gute, danke.
Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.